Liebe Zuhörende an den Empfangsgeräten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Literaturpodcast Innenstadtmonolog aus dem Literaturhaus Hannover. Wir sind Katrin Dittmar,
Elina Schäffler
und unser Gast heute ist Julia Kronberg, unsere Kollegin von nebenan. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja auch ab und zu schon mal hier gewesen. Für uns ist das in jeder Hinsicht naheliegend, mit dir ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, weil wir haben ja eine Bürogemeinschaft und du bist hier für die Leseförderung da. Nun klingt das immer so ein bisschen sehr schulisch mit der Leseförderung, als wenn ihr über die Lande zieht und den Kindern nur noch Lesen beibringt. Ihr habt auch viel mit Schulen zu tun, aber Leseförderung meint ja eigentlich sehr viel mehr als nur Lesen lernen.
Genau, Leseförderung meint in unserem Sinne auch sehr viel mehr. Leseförderung besteht grundsätzlich immer aus verschiedenen Bausteinen. Und der Baustein, um den wir uns kümmern beim Friedrich-Bödecker-Kreis in Niedersachsen, das sind Autorenbegegnungen. Und Autorenbegegnungen klingt vielleicht auch noch etwas abstrakt. Konkret meinen wir damit Lesungen und Schreibwerkstätten in Kitas und Schulen mit Autorinnen und Autoren, die Kinder- und Jugendbücher schreiben.
Jetzt sind wir ja sowieso, wie ich eben erwähnt habe, hier immer im Gespräch, Flurfunk sozusagen. Und ich weiß, ihr habt gerade letztes Jahr ungeheuer viele dieser Veranstaltungen umgesetzt.
Ja, genau. Der Januar ist ja immer so ein bisschen die Jahreszeit, die nicht so beliebt ist, weil man zurückschauen muss, das Jahr abschließen muss, viel Verwaltung hat. Gleichzeitig muss man schon wieder das neue Jahr auf die Kette bringen oder anschieben. Und wir machen gerade unsere Jahresbilanz für 2025. Und konnten tatsächlich in dem vergangenen Jahr 1037 Autorenbegegnungen landesweit in Niedersachsen organisieren, vermitteln, durchführen, finanzieren, was, wie ich finde, eine unglaublich starke Zahl ist.
Ja, wenn man das mal hochrechnet auf Kinder und Jugendliche, die ihr erreicht, das, also ich kopfrechne schwach.
Ja, das aber, sind 51.000 ungefähr.
Ja, ich wollte sagen, es müssen noch mehrere 10.000 sein.
Ja,
das ist schon eindrucksvoll, finde ich.
Das ist sehr eindrucksvoll. Wir können auch sagen, es haben 91 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren für uns gelesen an den Schulen und in den Kitas. Was auch für uns wichtig ist, weil wir eben nicht nur Leseförderung machen, sondern auch AutorInnenförderung. Das heißt, wenn die Kinder- und JugendbuchautorInnen keine Möglichkeiten haben, ihre Kunst an die Kinder zu bringen, dann wird sie es in Zukunft auch nicht mehr geben. Und das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, weshalb diese Kennzahl von 91 lesenden Personen für uns total wichtig ist.
Nun hören wir ja immer wieder und wissen es auch aus eigener Erfahrung aus dem Umfeld, dass in den Schulen ja sehr viel geleistet werden muss. Also es wird oft gesagt, es muss mehr geleistet werden als früher. Es ist noch mehr Erziehungsarbeit, es ist mehr Sozialarbeit, es ist mehr kulturelle Bildung. Andererseits gibt's den Bödecker-Kreis ja auch schon etliche Jahrzehnte. Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, inwiefern man sich da immer steigert und irgendwelche komischen Quotenzahlen. Aber mein Eindruck ist doch, wenn ihr so viele Veranstaltungen macht, muss das ja unheimlich nachgefragt sein.
Ja, also grundsätzlich ist die Nachfrage immer größer als das Angebot, was natürlich auch damit zu tun hat, dass unsere finanziellen Mittel leider begrenzt sind und wir nicht jedem, der bei uns eine Lesung beantragt, auch eine Zusage erteilen können. Das ist natürlich total schade, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Schulen, glaube ich, über uns einen Service bekommen, der ihnen wenig Mehrarbeit macht. Also wenn ich als Schule sage, ich habe Lust, eine Lesung zu organisieren, dann können wir beraten, wir können Autorinnen und Autoren empfehlen, wir können Themen empfehlen. Wenn man sich einmal geeinigt hat, wer lesen soll, wird alles über uns organisiert und vermittelt. Auch die Formalitäten werden über uns erledigt. Und für die Schule ist es somit, ich will nicht sagen, total unkompliziert, aber eigentlich hat man nicht viel Arbeit damit. Und ich glaube, das ist unser großer Vorteil.
Ja, nun sprechen wir hier so im Hausgebrauch, sage ich mal, immer von Lesungen. Oft sind es ja aber auch andere, also hat das nicht eine Form von Autor, Autorin sitzt da und liest den Kindern was vor, sondern es ist ja dialogisch oder die machen was zusammen, dass es auch mal Workshop-Charakter hat und es gibt ja auch die Jugendbuchwochen.
Genau, also ein Großteil dieser 1730 Autorenbegegnungen, die wir im Jahr veranstalten, kommt tatsächlich über Jugendbuchwochen zustande. Und die Jugendbuchwochen sind oft ganz wichtige Partner für uns, die auch schon seit vielen, vielen Jahren existieren, also diese Buchwochen. Wir haben zum Beispiel sehr große Buchwochen in Celle, in Göttingen, in Hildesheim. Da werden über 100, teils 200 Lesungen organisiert. Und von der Organisation ist es eben so, dass in diesen Städten es Initiativen gibt, die Buchwochen organisieren wollen, wo sich oft ehrenamtlich Arbeitende, das muss man auch immer wieder betonen, weil das Ehrenamt spielt da eine sehr wichtige Rolle. Also ehrenamtlich Arbeitende finden sich zusammen und organisieren diese Buchwochen. Und das Schöne ist, dass da eben in dieser Woche dann der Fokus total auf Leseförderung ist in der entsprechenden Stadt oder Region und dass viele Autorinnen und Autoren gleichzeitig kommen und dort lesen können. Und dass es einfach so eine, ja, ich sag mal, konzertierte Aktion ist. Und das ist immer sehr hilfreich. Und auf diese Zusammenarbeit sind wir stolz, aber auch angewiesen. Also es ist für uns total wichtig und viele Jugendbuchwochen sind schon so lange am Start, also oft schon seit Jahrzehnten, dass sie jetzt auch das Nachwuchsproblem haben. Und da sagen wir auch immer, dieses Ehrenamt ist eben ganz, ganz wichtig, auch in der Leseförderung, dass da Nachfolge gefunden wird. Ne? Das kennen viele Vereine, aber das gibt's bei diesen Jugendbuchwochen auch das Problem.
Ich glaube, gerade wenn es für Kinder und Jugendliche etwas ist, da ist sehr viel Ehrenamt im Spiel, weil das für viele natürlich auch naheliegend ist, wo sie eigene Kinder und Enkel haben. Aber es muss ja auch begleitet werden professionell. Also was kann ich denn jetzt machen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, bei uns gibt's sowas überhaupt nicht? Wo würde man sich hinwenden oder versuchen erstmal im privaten Umfeld Gleichgesinnte zu finden oder läuft das dann doch über die Bildungseinrichtungen, solche Initiativen, also ja, dass man in der Schule sich vielleicht Eltern finden.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass Leseförderung mit Kindern und Jugendlichen oft mit Ehrenamt verbunden wird, ist sehr, sehr schade, weil natürlich arbeiten viele, viele Menschen sehr professionell daran, das Thema Leseförderung zu verankern und irgendwie den Bedarf bekannt zu machen. Und sehr viele Menschen sind in dem Bereich professionell unterwegs und das wird einfach oft unterschätzt. Das stelle ich selber immer wieder fest. Und ich glaube, da haben wir ganz massiven Bedarf, irgendwie darüber aufzuklären, wie wichtig Leseförderung ist und dass das nichts ist, was freiwillig und nebenbei passiert. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich selber sage, ich möchte eine Leseinitiative in meiner Stadt, in meiner Region auf den Weg bringen, dann sage ich immer, meldet euch erstmal bei uns, weil wir können grundsätzlich beraten. Wir sind mit den vielen Jugendbuchwochen und Initiativen im Land in Kontakt und können da auch vermitteln, wenn jemand irgendwie sich fragt, wie mache ich das überhaupt irgendwie, wie gehe ich das an, dass wir da einfach weiterhelfen können. Und wir haben eben die riesigen Jugendbuchwochen mit 200 Lesungen wie in Celle, aber wir haben auch kleine Initiativen mit manchmal 30 Lesungen in der Lesewoche. Das sind ja auch tolle Projekte, ne? Also da machen wir jetzt erstmal keinen Unterschied und das ist genauso fördernswert.
Dieser Hinweis auf das Professionelle, da möchte ich mal anmerken, ich kenne das auch aus unserem Bereich. Also ich erinnere mich gut, dass ich früher komischerweise öfter, jetzt lässt es nach, wahrscheinlich gucke ich jetzt schon immer so grimmig, gefragt wurde, was ich beruflich mache, weil alle dachten, dieses Literaturhaus oder das Programm hier, das kann ja nicht viel Arbeit machen und schon gar nicht noch jemand weiteres brauchen, weil ich muss ja nur so ein paar Leute anrufen und dann sagen, hier findet abends was statt. Also das ist vielleicht sowieso so ein bisschen die Idee, dass, weil das, was in der Freizeit wahrgenommen wird, vielleicht auch für jemand anders eine Freizeitbeschäftigung ist.
Ja, total. Das würde ich auch sagen.
Andererseits nach meiner Wahrnehmung, wir waren ja gerade beide zusammen bei einem Symposium, was hier der Arbeitskreis Kulturverbände, bei dem wir ja auch engagiert sind, und der Vertretung der Landschaft Niedersachsen zusammen gemacht haben, Alwin und Akku. Und da ging es ja um Kultur und Kulturförderung, Kulturpolitik in Niedersachsen. Das war schon sehr interessant. Und da merkt man immer, dass wir freien Träger, zu denen ihr ja auch gehört, wirklich immer so wahnsinnig strampeln müssen, dass die Strukturen erhalten bleiben und man oft dann gekämpft hat für den Status quo. Mhm. Trotzdem finde ich eben diese Zahlen, die du hast, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und gut ist eben zu wissen, dass man sich an euch wenden kann, wenn man irgendwie in dem Bereich interessiert ist. Und welche Kriterien habt ihr denn für Autorinnen und Autoren?
Du meinst, wer bei uns liest?
Ja, wer darf denn bei euch auf wen lasst ihr denn, wie man was
sagt? Also wir haben ein eigenes Netzwerk, ein AutorInnen-Netzwerk. In dem sind momentan, denke ich mal, so 200 Kinder- und Jugendbuchautorinnen vertreten. Wobei man auch sagen muss, dazu gehört auch Poesie. Also es geht auch um Gedichte, es geht um Sachbücher, es geht um Comics. Also wir haben alles mit dabei und das ist sozusagen unsere Basis. Und wenn jemand sagt, ich möchte eine Lesung organisieren, dann gucken wir natürlich auch ein bisschen organisatorisch, wo könnte der Autor oder wo ist die Schule, die die Lesung macht, wo leben die AutorInnen, die vielleicht in Frage kommen. Und dann versucht man das irgendwie zusammenzubringen über Inhalt, über irgendwie Reise, Entfernung und so weiter. Und das ist sozusagen ja das Vorgehen. Und wer darf, wie du sagst, also wir haben diese Datenbank, man muss sich auch dafür bewerben als Autor oder als Autorin. Das läuft über unseren Bundesverband, also wir haben einen Dachverband in Magdeburg. Und dort kann man sich eben einmal im Jahr bewerben und da gibt es dann verschiedene Kriterien, die Professionalität und die Qualität betreffend. Und wenn man dann sozusagen aufgenommen wird in unser Netzwerk, dann ist man auch in der Datenbank bei uns sichtbar und kann gebucht werden für Lesungen. Mhm. Wenn jetzt aber mal jemand kommt, der nicht in diesem Netzwerk drin ist und gute Veranstaltungen macht, geht das auch.
Ja, es ist also nicht zwingend, dass man bei euch Mitglied ist.
Nee.
Du machst ja auch, das habe ich ja mitbekommen, wir haben das Hannah-Arendt-Stipendium hier gemeinsam mit der Stadt vom Literaturhaus aus. Unsere letzte Gästin, wie man sagt, Atefi Asadi, die ist ja neu hierher gekommen und du hast sie dann auch in Gymnasien vermittelt, also weil sie englischsprachig ja zunächst noch sich am besten ausdrücken konnte oder verständigen konnte hier. Also das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass jemand, der noch gar nicht hier angekommen sein kann, dann auch da einen Platz hat und es da Möglichkeiten gibt. Das finde ich natürlich auch ganz super.
Ja, das war also auch eine Frage natürlich der Solidarität und es ist ja auch eine Riesenchance für die Schülerinnen und Schüler gewesen, jemanden wie Atefi Asadi treffen zu können. Also in vielerlei Hinsicht. Ne, sie kam da gerade ja ganz frisch zu uns. Das ist ja, glaube ich, schon wieder anderthalb Jahre her.
Ja.
Spricht eben sehr gut Englisch und das lässt sich in der Oberstufe ja auch einfach verwirklichen, so ein Projekt.
Mhm. Ja, Atefi ist ja aus Teheran, wo wir jetzt gerade so grauenhafte Nachrichten uns erreichen und man hat ja auch in der Kunst und Kultur schwierige Themen und harte Themen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ihr ja schaut, für welche Altersgruppe eignet sich was und wer ist unterwegs und sicher habt ihr auch viel Erfahrung. Wer kann vielleicht besonders gut Sachen machen, weil ihr eure Leute gut kennt.
Ne? Ja, also genau, das ist also ein überschaubarer Kreis natürlich an Autorinnen, Autoren und wenn jetzt Schulen ganz besondere Themen haben oder auch schwierige Themen, wissen wir eigentlich schon immer, wen wir dafür dann gut einsetzen können. Mhm. Und wir sagen den Schulen auch, dass sie vorher auch sowas ansprechen sollen. Manchmal gibt's ja auch in den Klassen Situationen, die irgendwie oder wo es Konfliktstoff gibt und das ist immer gut auch für die Autorinnen und Autoren, das vorher zu wissen.
Was mich nochmal interessieren würde und dann gehen wir vielleicht auch zu anderem über, aber ich persönlich habe auch immer ein Faible und ich glaube, es geht Elina auch so, weil sie hier bei unseren Buchvorstellungen manchmal sowas auch schon gezeigt hat, für gut gemachte Bilderbücher, die ja oft mit wenig Worten auskommen. Mhm. Wie präsentiert man denn sowas?
Naja, Bilderbücher leben natürlich, wie du sagst, von den gut gemachten Bildern. Und ich denke mal, auch da gibt's ganz verschiedene Präsentationsformen. Und da hat auch jede Autorin oder jede Illustratorin, jeder Illustrator seinen eigenen Weg. Das ist natürlich immer sehr spielerisch, also Bilder zeigen. Wenig Text ist ja meistens in den Bilderbüchern. Das heißt, man liest es oder erzählt es. Und dann gibt's auch immer ganz viel Austausch mit den Kindern, vor denen man oder mit denen man das gemeinsam macht. Und weil du das Thema gerade ansprichst, wir haben eine super schöne Veranstaltung jetzt am, ich muss kurz nachgucken, 8. Februar im Pavillon in Hannover. Und zwar ist das der Bilderbuchsonntag. Der wird organisiert von der Stadtbibliothek Hannover beziehungsweise dem Lesenetz und der Stadtbibliothek Hannover. Und da dreht sich an dem Tag wirklich alles um das Bilderbuch. Mhm. Elina war auch schon da im letzten Jahr.
Ist für dieses Jahr dick und fett im Kalender markiert.
Genau, von 10 bis 16 Uhr. Und da gibt es ganz viele Angebote rund um das Bilderbuch für Familien. Wir selber sind mit einer Lesung dabei. Johanna Lindemann, eine Kinderbuchautorin, wird aus die Dino-Detektive für den Friedrich-Bödecker-Kreis Niedersachsen lesen. Es gibt aber auch eine tolle Eröffnungslesung mit Ingo Siegner, der ja hier unser Local Hero, ja. würde ich fast sagen.
Er macht auch wirklich viel.
Und
ne?
Genau, der Schirmherr der Veranstaltung ist. Und Elina, du hast mitgemacht. Du weißt aus der ja, Perspektive der Familie noch, was alles angeboten wurde im letzten Jahr.
Ich fand es erstaunlich, dass man wirklich eigentlich ab Babyalter, ich sag mal ab 6 Monaten bis dann 6-7-Jährige locker da als Familie den ganzen Tag verbringen kann. Mhm. Das finde ich erstaunlich. Es gab sogar so einen kleinen Nebenraum, in dem man sich zurückziehen konnte mit kleineren. Die Musikschule hat da tolle Angebote gemacht, also Klang, Wörter, Tücher, ganz, man würde sagen, simple Dinge, die dann am Ende dazu geführt haben, dass die Kinder wirklich mit Wörtern, mit Musik in Berührung gekommen sind. Und das war einfach eine ganz, ganz schöne halbe Stunde, die man in einem ruhigen Raum verbringen konnte, wohingegen sonst sehr viel los war und auch Bastelangebote und was es nicht alles gibt. Die kleine Raupe Nimmersatt war auf allen Beuteln gefühlt zu sehen. Ich kann nur sagen, ein toller Veranstaltungstipp. Und
ja, ist, glaube ich, eine der größten Veranstaltungen dieser Art. Und da kommen mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher. Und man muss ja auch sagen, dass es gibt ja immer diesen Lesemonitor mit den Zahlen zum Vorlesen. Nur einem von 3 Kindern zwischen 1 und 8 Jahren wird regelmäßig vorgelesen.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Also bei uns sind Bücher einfach zentraler Gegenstand unseres gesamten Zuhauses. Also abgesehen von unseren Büchern, den Zeitungen, die rumliegen. Kinderbücher sind in jedem Raum, selbst im Badezimmer.
Ja, dann seid ihr vorbildhaft, aber leider ist das für viele Familien überhaupt nicht die Regel. Mhm. Und die Frage, aus was für einem Elternhaus komme ich, aus was für einem sozioökonomischen Hintergrund habe ich, ist halt auch ganz entscheidend bei der Frage der Lesekompetenz. Und leider muss man da sagen, dass der sozioökonomische Hintergrund, also die Familie, eine große Rolle spielt bei der Frage, lerne ich lesen oder nicht. Und ja, also deswegen sind solche Angebote, die eben auch interkulturell sind, mehrsprachige Angebote gibt es zum Beispiel auch beim Bilderbuchsonntag. Ja, ganz simple Angebote sind total wichtig, um einfach Eltern da auch mitzunehmen.
Es gibt ja bei der Stadtbibliothek ja auch die Möglichkeit, glaube ich, sofort sich einen Ausweis zum Beispiel erstellen zu lassen. Das sind, ich glaube, vielleicht 5 Euro für die Karte. Und man kann das sich wirklich alles kostenfrei ausleihen. Da gibt es Bücher, Bilderbücher, aber auch Jugendbücher, Toni-Figuren, die regen ja auch dazu an, dass man sich Geschichten erzählen lässt und so weiter in diesen Bilderwelten auch verschwinden kann. Und ich hoffe einfach, dass sich viele da inspirieren lassen und sagen, okay, es ist doch ein niedrigschwelliger Zugang. Ich kann mir hier sofort eine Karte besorgen. Mein Kind hat hier nach und danach gegriffen und sich sofort mitnimmt und zu Hause da weiterlesen kann, weiter anschauen kann.
Ja, also nicht vergessen, Leseförderung beginnt bei den Allerkleinsten. Und über Bilder sprechen zum Beispiel ist schon eine Form von Leseförderung, ganz klar.
Also für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass jemand, der das hier hört, nicht weiß, was der Pavillon ist, der Raschplatz-Pavillon, das soziokulturelle Zentrum Pavillon e.V. beherbergt ja auch die Oststadtbibliothek. Mhm. Die sind also wirklich nebenan und da braucht man nur durch eine Tür zu gehen und direkt hinterm Bahnhof am Raschplatz zu finden. Und Termin, sag doch mal, den habe ich mir schon
der
wieder nicht gemerkt.
Der 8. Februar, das ist ein Sonntag von 10 bis 16 Uhr.
Ja, also ich kann auch empfehlen, sich rechtzeitig morgens, also ich sag mal nicht, anzustellen vielleicht. Ich glaube, so ab 12 oder 13 Uhr wird es schon richtig voll.
Ja, aber auf jeden Fall ein toller Tipp jetzt nochmal für Familien jetzt am Jahresanfang gleich. Vielen Dank, Julia, und dass du uns hier besucht hast und gut zu wissen, dass wir hier so kurze Wege haben zueinander.
Ja, danke für die Einladung und bis demnächst, bis ganz bald.
Ja, genau. Bestimmt hat der ein oder andere schon die Kohlköpfe im Einkaufswagen entdeckt. Wir freuen uns sehr über das neue Motiv von unserem Februar-März-Programm. Und ich starte auch gleich mal mit unserem ersten Termin im Februar. Das ist am 5.2. Jan-Kostin Wagner. Der kommt mit seinem Roman Eden zu uns im Rahmen von NDR Kultur. Moderieren wird Katja Weise. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Abend, denn er schreibt dort von einer echt krassen Geschichte. Ein Konzertabend endet in einer Tragödie. Es gibt unter der Menschenmenge einen Selbstmordattentäter und die Tochter des Protagonisten ist mittendrin. Und ja, es geht einfach darum, wie unterschiedlich auch die Menschen mit Verlust umgehen. Und ein sehr mitreißender Roman von diesem Autor hier.
Jan-Kostin Wagner wird ja bei manchen auch so als Krimi-Autor gehandelt und davon mal abgesehen, dass gute Kriminalromane ja auch immer Gesellschaftsromane sind. Und ich denke, das trifft hier zu. Man muss sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass wir plötzlich gewechselt haben und hier reißerische, nervenzerfetzende und grausame Themen sage ich mal, so böse verbraten, sondern hier ist das wirklich literarisch gefasst und wird nicht sozusagen ein grausames Ereignis für Spannung einfach benutzt, sondern es geht richtig in die Tiefe. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere bei Jan Costin Wagners Büchern, dass er diese Mischung gut schafft. Und ich, also genau wie du sagst, das wird auf jeden Fall ein intensiver Abend und sehr interessant. Und er ist eben auch ein toller, er kann eben auch toll erzählen.
Ja, und er findet eben auch eine Sprache für das eigentlich Unsagbare, kann man sagen, in dem Fall. Genau.
Und die Lesung, das ist dann Literatur, finde ich. Ne?
Genau. Mhm. Die Lesung wird auch aufgezeichnet von NDR Kultur und am 22.03. um 20 Uhr im Sonntagsstudio gesendet, falls jemand am 5.02. nicht kann. Aber wir freuen uns sehr, Sie dort zu begrüßen. Gleich eine Woche später wird schon Anna Pritzkau zu uns kommen mit ihrem Roman Frauen im Sanatorium. Im Zentrum steht dort auch Anna, die sich nach einem Suizidversuch fragt, warum sie eigentlich noch lebt. Und sie begegnet dort im Sanatorium, in einer psychiatrischen Klinik, ganz unterschiedlichen Menschen. Es wird auch nicht wirklich, also man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass sie in Therapie ist. Also irgendwie wird sehr viel Alkohol, sehr viel Gespräche, all das ist so zentral. Ich finde auch, dass sie eine sehr unzuverlässige Erzählerin ist und das macht das Ganze so spannend und so, man wird so hineingeworfen und findet sich erst nicht so richtig zurecht und genau das macht eigentlich diesen Roman aus, würde ich sagen.
Also es ist aus Annas Perspektive erzählt, ne? Und genau. Ja, Lisa Kreisler wird das ja moderieren und da davon versprechen wir uns auch wieder viel, weil Lisa ja tatsächlich auch das so wunderbar kann, dass sie einerseits über die Bücher spricht mit unseren Gästen, aber andererseits auch immer ganz viel sozusagen herausholt, was das Schaffen von Literatur anbelangt.
Ja, als Autorin selbst natürlich da also, auch sehr wir haben interessiert am Schaffensprozess.
Ganz viele tolle Moderatorinnen und Moderatoren, also Katja Weise, Lisa Kreisler und Andrea Schwezer und die alle noch vorkommen, Frank Schäfer, Thomas Schäfer und so weiter. Aber die nächste Veranstaltung moderiere ich mal selber, da habe ich schon ein bisschen die Flatter, weil sowas bietet sich ja auch manchmal für mich an, wenn ich die Leute lange kenne. Aber wenn der Termin näher rückt, merke ich auch sehr deutlich, was das bedeutet, so einen Abend auch ein bisschen dramaturgisch vorzubereiten. Natürlich machen wir sowas hier als Veranstalterin auch. Aber ich werde ein Gespräch mit Feridun Saimoglu führen. Jetzt ist Feridun eigentlich gerade erst kürzlich unser Gast gewesen und mancher wird sich wundern, warum ist der schon wieder da? Aber Feridun Saimoglu hat im letzten Jahr den Walter-Kempowski-Preis des Landes Niedersachsen bekommen. Der heißt ganz genau genommen Walter-Kempowski-Preis für biografisches Erzählen und da, weil er insbesondere nicht nur seine Rollenverwandlung gemacht hat, die man ja eigentlich auch im weiteren Sinne als biografisches Erzählen nehmen könnte, weiß ich was, Luther oder was auch immer. Aber besonders der letzte Roman zum Sohn ohne Vater, der ist natürlich autofiktional. Und da wir ihn schon zu Gast hatten mit dem Buch, haben wir uns jetzt dran gewagt, ein Künstlerporträt an diesem Abend zu machen und so ein bisschen nach dem Motto, was die Feridun Saimoglu schon immer fragen wollten, aber nie wagten zu fragen. Und ich glaube, es wird deswegen auch interessant, auch für die, die ihn zuletzt erlebt haben, weil wenn man sich bewusst macht, dass Feridun Saimoglu eigentlich eine Ein-Mann-Band ist, also Traveling Artist, sage ich immer, weil er auch ungeheuer viele Lesungen macht und im ganzen deutschsprachigen Raum auch im Ausland unterwegs ist und also sowohl ein Schreibender als auch ein Reisender ist, gibt's da bestimmt ein paar spannende Einblicke. Und dann kommt auch schon Norbert Gstrein. Auch Norbert Gstrein ist ein Gast, der bei uns schon öfter war, den wir immer gerne wieder einladen. Ich warte eigentlich jetzt mal drauf, dass der jetzt mal den Büchnerpreis kriegt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut übrigens, dass in Klammern das Ursula Krechel den jetzt endlich bekommen hat. Und Norbert Gstrein ist auch einer von denen, die zuverlässig immer wieder gute Bücher schreiben mit verschiedensten Themen, die aber immer ganz tief in die menschliche Existenz gehen. Also von Das Handwerk des Tötens über die anderen Romane, die erschienen sind, auch Erzählungen. Auch er hat jüngst ein Buch gehabt, wo er über das eigene Schreiben reflektiert. Jetzt ist es ein neuer Roman im ersten Licht. Und da geht er ganz auf ein einzelnes Menschenleben ein, von einem, also ein Rückblick, so gesehen historisch, von einem Mann, der im der Weltkriegsgeneration, der durch eine Verstümmelung dem Soldatenleben entgeht und was der für ein Leben führt in einer eher abgelegenen Gegend. Norbert Schrein hat auch den österreichischen Buchpreis schon erhalten und ist immer toll, mit ihm Gespräche über Literatur zu führen. Und das macht in dem Fall dann eben Andrea Schwietzer. Mhm.
Dann kommt schon der März, auf den freue ich mich besonders, denn wir haben einen Lyrikschwerpunkt in diesem Frühling und starten den gleich mit eigentlich dem Lyriker, den ich glaube fast alle kennen, Rainer Maria Rilke. 100 Antworten auf Rilke, Tanz die Orange, diesen wunderbar sprechenden Titel. Herausgeber sind Norbert Hummelt und Jan Wagner und die bringen noch mit Silvia Geist, Henning Zibritzky und es wird ein ganz bunter, ja vielstimmiger Abend, kann man sagen, genau. Die vier werden auf der Bühne sein und über diese Rilke-Gedichte sprechen, die, wie erkläre ich es jetzt am besten? Also die beiden Herausgeber haben eben die Gegenwartslyriker angesprochen, die sie so als besonders herausragend in dieser Szene fanden. Und jeder hat sich ein eigenes Gedicht ausgewählt und darauf eine Art Antwort geschrieben, würde ich mal sagen. Oder so eine Art Dialog kann man ja.
Also es ist deswegen ist das, ich finde das ganz schön ausgedrückt. eine Art Rilke-Revitalisierung haben die als Begriff gefunden. Nun sind das auch tatsächlich 75 namhafte deutschsprachige Autorinnen und Autoren. Und wir kennen ja Jan Wagner auch, Norbert Hummelt auch, aber Jan Wagner hat schon mehrere solche Projekte gemacht. Wir haben ihn ja auch mit diesem Gedichtband zur europäischen aktuellen Gegenwartslyrik gehabt und er kann das und mit Norbert Hummelt ergänzt er sich da wunderbar einem sehr gut nahe bringen. Und dieses Tanz die Orange ist tatsächlich auch ein Rilke-Zitat. Also man lernt auch Rilke nochmal neu kennen. Und ich finde, Rilke ist auch ein erstaunliches Phänomen. Also wenn man überhaupt Lyrik kennt, stellt man fest, dass viele Menschen zumindest ein, zwei Zeilen von Rilke können. Sei es eins seiner Winter- oder Herbstgedichte, ne? Herbstzeit, der Sommer war sehr groß. Oder der allseits gefragte Panther, dessen Blick vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden ist, dass er nichts mehr hält. Also das ist tatsächlich präsent. Und mir ging es aber so beim ersten Blick in dieses Buch, dass da natürlich auch Rilke-Gedichte dabei sind, die mir jetzt gar nicht so präsent waren. Mhm. Und dass hier eine Reflexion stattfindet und Antworten gedichtet wurden auf Rilke, schafft eben diese wunderbare Verbindung von dieser tradierten Lyrik, dieses doch sehr besonderen Künstlers Rilke und der heutigen Lyrik der Gegenwart der Deutschsprachigen. Also es ist wirklich super und ich freue mich schon sehr auf den Abend. Das wird sowohl tiefsinnig als auch unterhaltsam, bin ich sicher. Und wir machen gleich weiter,
wir
ne?
Wir machen gleich weiter.
Mit Lyrik europäischen Ausmaßes.
Ja, Volha Hapejeva wird zu uns kommen mit ihrem Wörterbuch einer Nomadin. Also sehr bekannt ist sie auf jeden Fall, sehr gefragt als Lyrikerin unserer Zeit. Ihre Gedichte wurden in unglaublich viele Sprachen übersetzt und sie hat mit diesem Wörterbuch, finde ich, was ganz Besonderes geschaffen. Also sie selber sieht sich in Europa als Nomadin, reist von Ort zu Ort, lässt sich inspirieren und ganz spannend in diesem Buch finde ich eben auch, dass jedes Kapitel so von bestimmten Wörtern gelenkt wird. Also das sieht man hier auch ganz schön, Katrin, ich zeig's dir einmal, wenn du hier im ersten Kapitel aufschlägst.
Lina schlägt
hier
jetzt das Buch auf für mich.
Ja. Genau, ich schlage das Buch einmal auf. Hier sehen wir bei Kapitel 1, welche Wörter werden da eine Rolle spielen? Wolken, Kreta, Entführen, aber auch zum Beispiel Abloki, Kasumi, also ganz viele fremdsprachige Nebel. Wörter auch. Sie lässt sich davon einfach inspirieren und leiten und wir erfahren so ganz, ja, wir kommen so in das Nachdenken von ihr hinein in diesem Kapitel.
Ja.
Sie lässt sich da so leiten und in dem ersten Kapitel zum Beispiel ist so diese Frage im Raum, was ist Europa, was macht dieses Kontinent eigentlich aus? Sind das die geografischen Grenzen, ist das eine Idee, ein Konzept? Und sie versucht sich selber darin zu verorten, aber auch ihr Herkunftsland Belarus. Und das ist einfach eine ganz, ganz spannende
Sache. So gesehen ist es auch ein politisches Buch, also ist Teil davon. Und also wer sie noch nicht kennt, Vola Hapejeva, wir freuen uns sehr, dass sie kommt. Sie ist wirklich eine der international gefragtesten Lyrikerinnen unserer Zeit. Ihre Texte sind in 15 Sprachen übersetzt worden. Also das ist wirklich ein Abend europäischen Ausmaßes. Und Henrik Santo wird moderieren.
Genau.
Wir wollten auch ganz gerne Henrik heute auch dabei haben mit Julia, aber der ist leider, hat eine ganz dicke Erkältung und wir wünschen von ihr aus gute Besserung, Henrik. Wir sehen uns bald.
Genau.
Ja, und last but not least, wie man immer so sagt, Marion Poschmann ist auch einmal wieder zu Gast und das hat einen bestimmten Anlass, denn auch Marion ist bei uns ja mal so ganz gut vertreten. Aber diesmal ist Tanja von Horn von Seiten der Leibniz-Universität Hannover auf uns zugekommen, weil die will einen Workshop oder wird einen Workshop veranstalten zum Schreiben von Marion Poschmann. Also hier sehen wir die lebende Autorin als und ihr Werk als Forschungsgegenstand der Germanistik, auch spannend. Und man kann auch an diesem Workshop übrigens teilnehmen, der den wissenschaftlichen Titel hat Formexperiment und plastische Bildsprache als poetische Politik. Ein Satz, den ich mir auch länger auf der Zunge oder im Hirn zergehen lassen muss, damit ich mir was drunter vorstellen kann. Aber wenn man eben Formexperiment und plastische Bildsprache, da ist man schon bei Marion Poschmann, weil für mich ist Marion Poschmann sowohl in Prosa als auch in ihrer Lyrik wirklich eine sehr bildstarke Autorin. Und was sie ja auch hat, ist einen sehr feinsinnigen Humor, eine sehr subtile Ironie und gleichzeitig hat sie aber auch einen sehr weiten Horizont, auch wortwörtlich, weil bei ihr eben auch nicht nur die unmittelbare Erfahrungswelt eine Rolle spielt, sondern das, was man in der Welt wahrnimmt, also wirklich Weltwahrnehmung. Sie hat ja auch Gedichte, die sich auf ihre Aufenthalte in Japan beziehen, geschrieben und deswegen gibt es mit ihr dann eben noch ein Gespräch für alle am Abend. Das Ganze ist am 26.03. mit Bernhard Malkmus, auch ein Literaturwissenschaftler, der an der Universität Oxford lehrt und mit ihr, mit Marion Poschmann, dann unter dem Titel Dichten als Welterkundung genau über diese Ansätze und über ihr Interesse, was finde ich vor in der Welt und was will ich ausdrücken, warum, wieso und natürlich auch mit Lesung von Gedichten. Also auch ein sehr spannender Abend, hier in Kombination mit Wissenschaft, aber bitte nicht denken, das ist nur was für Eingeweihte, weil Marion Poschmann wirklich ja auch ganz greifbare Lyrik schreibt. Also ein echter Lyrik-Schwerpunkt im März. Uns ist die Lyrik wichtig, ich denke immer, ein Gedicht kann man jeden Tag eins lesen. Ich schaffe es manchmal auch nicht immer, aber ich habe immer ein oder zwei Lyrikbände liegen und da kann man auch mal während die Nudeln kochen einmal kurz reinschauen, weil es gibt auch viele kurze, gute Gedichte von vielen Autorinnen und Autoren und solche Sammelbände, wie wir vorstellen wollen, aber eben auch sowas Tolles wie das Wörterbuch einer Nomadin oder Marion Poschmanns Nimbus-Gedichtband, den ich auch ganz toll finde. Zum Beispiel ist einer der, nicht so der, ist noch nicht so alt, aber nicht der neueste, kann ich nur zu raten, danach zu greifen.
Ich möchte gerne noch ergänzen, dass wir im März auch in Leipzig vertreten sein werden, auf der Leipziger Buchmesse. Da steht ja wieder das große Branchentreffen an. Auch die Literaturhäuser Niedersachsen werden dort mit einem schönen großen Stand in Halle 5 sein. Und den konkreten Stand, den werden wir bald noch bei Social Media und auch auf unserer Homepage veröffentlichen. Genau, das wird, glaube ich, gerade so zugeteilt. Und wenn ihr mögt, kommt da gerne vorbei. Ganz empfehlen möchte ich auch unbedingt auch das Lesefest Leipzig liest. Die machen immer tolle Sachen. Da findet jeder was Spannendes
und
für sich.
By the way, unser Stand ist jetzt zum dritten Mal, glaube ich, schon, mindestens waren mit den Bremer Kolleginnen. Genau. Die sind dabei und das wird jetzt auch so bleiben. Also ich rede hier irgendwie so Denglisch, zurück zu den Wurzeln, weil ganz am Anfang haben wir das schon immer mit Bremen zusammen gemacht. Dann hat sich das mal eine Weile nicht ergeben war nicht irgendwie was, kein Zerwürfnis oder so, sondern für die Bremer passt es nicht. Und die haben jetzt nochmal ganz neu angesetzt mit einem neuen Literaturhaus auch in Bremen, wo das virtuelle Literaturhaus und die Villa Eucherin zusammenkommen. Auch ganz spannender Prozess. Ich hoffe, wir können die Kolleginnen dann auch bald mal in Bremen besuchen, in ihrem neuen Haus. Noch ist es nicht eröffnet, aber bei denen ist auch gerade wieder ganz viel los. Und dann sind diese zwei norddeutschen Bundesländer immerhin an einem Stand in Leipzig.
Genau, und zu unserem Programm Karten bekommt ihr in allen Eventim-Vorverkaufsstellen, auch bei Eventim Online. Restkarten gibt es wie immer an der Abendkasse. Allerdings muss ich sagen, jetzt im Januar haben wir die nächsten drei Veranstaltungen alle ausverkauft. Also nutzen Sie wirklich den Vorverkauf.
Ja, genau. Wir haben nämlich mit Julia ein bisschen zurückgeschaut vorhin auf das vergangene Jahr. Wir haben über unsere Zahlen nicht so viel gesagt, aber wir dürfen auch auf ein wirklich schönes und gut besuchtes Jahr mit Literatur zurückschauen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass so viele Leute sich für unser Programm interessieren. Und ich hoffe, es bleibt dabei und wir freuen uns über jeden und jeden, der kommt. Bis bald also.
Bis bald.